Ich habe es genau geguckt. Ich habe 1:50 übrig tatsächlich gelassen. Aber also ich habe wirklich gespart an der Zeit. Gut. Heute habe ich euch etwas mitgebracht, das ich einen Impuls hatte in meiner stillen Zeit. Und ich muss das, glaube ich, doch ein bisschen zurückdrehen, sonst wisst ihr, die mich noch kennen, die wissen, dass ich mich gerne bewege. Das ist meine Form von Sport. Predigen. Mich auf eine ganze Geschichte gestoßen hat und mich begeistert hat über das, wie Menschen so sind und wie Gott so ist. Und dass wir so froh sein dürfen, dass Gott so ist, wie er ist, weil es uns gut tut. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Witz kennt. Kann schon sein, dass ich den schon mal hier erzählt habe. Während einer Predigt, ich werde ja älter, dann vergisst man ja eine Menge, sagt meine Frau zumindest immer. Und insofern, ja, vielleicht habt ihr ihn ja auch vergessen. Der kleine Fritzle geht normalerweise immer mit seiner Mutter in den Gottesdienst. Aber diesmal ist die Mutter krank und der Fritzle geht alleine. Und kommt dann wieder und die Mutter natürlich, ja wie war's? Gut. Ja, was wurde denn gesagt? Was wurde denn gepredigt? Ja, über Sünde. Und was hat der Pfarrer gesagt? Er war dagegen. So einfach kann man das abhandeln. Ja, heute geht es tatsächlich um Sünde, aber nicht um eine theologische Abhandlung, die man so richtig schön steril irgendwie sich anhören kann und dem zustimmen kann, so, ne, wie das so ist mit unserem Glauben, ja, das ist richtig und das ist richtig und das ist richtig, sondern heute geht es ums wahre Leben. Und wir dann merken, hoppla, auf einmal wird dieses theoretisch-theologische Thema zu was ganz Praktischem. Wir finden in Römer 6 eine Aussage, die Paulus macht über das, was Sünde ist. Und ich möchte das kurz nochmal erklären. Vielleicht wisst ihr das alle auch, aber es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen. Denn bei Sünde denken wir zu oft an falsche Taten, Fehler, Misslingen. Das ist auch nicht falsch. Aber dass wir mehr so an diesen Listen denken, gut gemacht, schlecht gemacht. Aber dass es eigentlich um was viel, viel Tieferes und Grundsätzlicheres geht, erklärt auch Paulus hier in Römer 6, ich lese mal die ersten 3 Verse und dann die Verse 12 und 13 vor. Er hat gerade davon gesprochen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und so die Liebe Gottes sichtbar geworden ist. Und dann sagt er, was folgt nun daraus? Wollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade sich umso reicher erweise? So könnte man ja denken, ne? Ja, Gott vergibt ja, ne? Da kann ich ja die Sünde machen und er vergibt. Das ist doch prima, ne? Jetzt muss ich mir keine Gedanken machen und lebe einfach wie so ein Chaot vor mich hin. Da sagt er, niemals. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr weiterleben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind, wir sind hineinversenkt in seinen Tod. Und dann sagt er Vers 12, so darf also die Sünde in eurem sterblichen Leibe nicht mehr herrschen, dass ihr seine Begierden gehorsam leistet. Und stellt auch eure Glieder nicht mehr als Waffen oder Werkzeuge der Ungerechtigkeit in den Dienst der Sünde. Und hier finden wir etwas beschrieben, was die Realität unseres Glaubenslebens ausmacht. Es gibt eine geistliche Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass uns in Christus Jesus vergeben ist. Danke, einer stimmt ihm zu. Wir haben Vergebung in Christus Jesus und sind alle Schuld, alle Sünde vergeben. Preis dem Herrn. Das ist eine Wahrheit, auf der wir uns stellen können, die wir festhalten können. Und gleichzeitig sagt Paulus aber trotzdem, weil er sagt, wisst ihr das nicht, habt ihr es vergessen. Trotzdem sagt er, aber jetzt gebt eure Glieder nicht wieder neu als Werkzeuge der Ungerechtigkeit der Sünde. Oder andersrum gesagt, jetzt stellt euch nicht freiwillig sozusagen wieder in den Dienst der Sünde und macht Unfug und macht die Dinge, die einfach gegen Gottes Gesetz sind, die nicht gut sind. Das heißt, wir können es auch weiterhin. Und wir erleben es doch schmerzlich immer wieder, ne, dass wir daneben liegen können. Spannend ist ja, das griechische Wort, das verwendet wird für Sünde, man eigentlich ganz wörtlich mit Zielverfehlung übersetzen müsste. Das heißt, etwas, wofür wir bestimmt worden sind, wird nicht erreicht. Wir langen vorbei. Wir langen in die Schüssel. Und Gott was ganz anderes für uns im Sinn hat. Und das wirft nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Thema. Das geht Gott nicht darum, sagt, du darfst das nicht mehr tun, du darfst das nicht mehr tun, das Leben macht keinen Spaß mehr, ab sofort bist du Christ. Sondern er sagt, wenn du dich an diese Gesetzmäßigkeit hältst, an mein Wort, an meine Gedanken, dann wird es dir gelingen, dann wirst du aufblühen. Dann kommst du an das Ziel, das ich für dich gedacht habe. Vorhin in dem Lied, das ich mit euch mal versucht habe anzustimmen, Build Your Kingdom Now, da ist so ein Satz drin, der mich als junger Christ sehr geprägt hat, auch meine Frau. Wir haben so ein ähnliches Lied vor 30 Jahren gesungen. Und da ging es darum, dass wir verstehen sollen, wofür wir eigentlich bestimmt sind. Dass wir nicht hier sind, um einfach so nur unser Leben vor uns hinzuleben, sondern dass wir Teil dieses Reiches sein dürfen und wo immer wir sind, ein Stück mitbauen dürfen, was Ewigkeitscharakter hat. Machen wir uns das einfach eigentlich klar, was für eine wunderbare, hohe Berufung jeder Einzelne von uns hat. Vielleicht sagst du, ja, du hast gut reden, du bist ja Ex-Pastor, ne? Das ist ja klar. Ne? Aber davon redet die Bibel nicht, teilt es nicht in Geistliche, die sozusagen das erfüllen und die anderen, die wie Lämmer hinterherlaufen. Sondern jeder Einzelne von uns hat Anteil daran, dass seine Herrschaft sichtbar wird in unserem Leben, in unserem Umfeld. Und diese Leidenschaft wünsche ich mir immer wieder in mein Herz zurück und ich wünsche ich in jedes unseres Herzens zurück, dass wir wissen, warum wir hier sind. Wir sind nicht nur hier für ein nettes Leben in Bühl und Umgebung gedacht, sondern wir schaffen Dinge zusammen mit dem Heiligen Geist, die Ewigkeitscharakter haben. Aber Sünde ist jetzt nicht einfach nur ein theologisches Problem, sondern tatsächlich ein ganz wahrhaftiges. Und dann gibt es viele, die sagen, ja, Gott wird doch allen vergeben, wird alle so durchwinken, alle kommen irgendwie in den Himmel, Gott ist doch Liebe. Aber ist uns klar, dass Liebe auch viel mit Gerechtigkeit zu tun hat? Denn da, wo Sünde geschieht, hat sie Konsequenzen. Und da kann ich nicht immer nur den Blickwinkel auf den Sünder richten, sondern muss auch darauf richten, dass da was geschehen ist. Könnt ihr euch noch erinnern, die Situation in Würzburg? Ist jetzt leider auch nichts Einmaliges. Aber natürlich will man schauen, ne, der Täter war jetzt psychisch krank oder was ist es? Ne? Dann reden wir über den Täter, aber denken wir über das elfjährige Mädchen nach, das ihre Mutter verloren hat? Die Sünde eines Menschen hat ganz konkrete Auswirkungen in dem Leben dieses Kindes. Und nicht nur dieses Kindes. Deswegen kann Gott nicht einfach alles durchwinken, denn es gibt viele Menschen und vielleicht auch einige uns, die auf Gerechtigkeit warten, darauf warten, dass wir erleben, dass Gott handelt und dass Schuld nicht ungesühnt bleibt. Der Vater und Jesus haben einen Weg geschaffen, aber wir müssen ihn schon ergreifen. Liebe hat auch mit Gerechtigkeit zu tun. Ich möchte euch gerne ein Beispiel, Lust auf ein Beispiel, so richtig fettes, wo wir mal alle Seiten von dem, was Sünde ausmachen kann, anschauen können. Dann gehen zusammen mit mir, wenn ihr Lust habt, ins Alte Testament. Da gibt es so viele Geschichtsbücher. Eins davon heißt Samuel. Freut sich der Samuel natürlich immer. Ne? Der zweite Samuel, da gibt es sogar einen zweiten Samuel. Wir haben nur einen. Wir haben auch mehr Samuels hier unter uns. Erster Samuel, zweiter Samuel, vielleicht sogar einen dritten Samuel. 2. Samuel, Kapitel 11. Ich werde euch einige Verse lesen, denn wenn ich alles lesen würde, wäre es ein bisschen zu lang. Aber ihr könnt die Geschichte gerne für euch nochmal nachlesen. Ich nehme die raus, sodass wir eine Reihenfolge hinkriegen. 2. Samuel 11, bei mir überschrieben in der Bibel mit Davids tiefer Fall und Buße. Ich lese ab Vers 2. Es begab sich eines Abends, dass David sich von seinem Lager erhob und als er umherging vom Dach aus eine Frau sich baden sah. Die Frau war ungewöhnlich schön. Als er sich nun durch Boten nach der Frau erkundigen ließ und man ihm berichtete, dass es Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau des Hethiters Uriah sei, da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm, er wohnte ihr bei. Sie hatte sich aber eben gerade von ihrer Verunreinigung gereinigt und darauf kehrte sie in ihre Wohnung zurück. Als die Frau dann guter Hoffnung war, komisch, passiert immer dann, ne? Als die Frau dann guter Hoffnung war, wurde und dem David Mitteilung von ihrem Zustand machte, da ließ David den Joab sagen, schicke mir den Hethiter Uriah her. Und Joab kam dem Befehle nach. Als man Uriah zu David kam, erkundigte dieser sich nach dem Befinden Joabs, nach dem Ergehen des Heeres und nach dem Stande des Krieges. Darauf sagte David zu Uriah, geh jetzt in dein Haus hinunter und nimm ein Fußbad. Und als Uriah den Palast des Königs verließ, wurde eine königliche Ehrenmahlzeit hinter ihm hergetragen. Aber Uriah legte sich am Eingang des Königspalasts bei allen übrigen Dienern seines Herrn nieder und ging nicht in sein Haus hinunter. Als man nun, er legt sich also nicht, geht nicht nach Hause, legt sich zu den anderen Dienern. Davids Plan, ne, ihn so unterzuschmuggeln, dass er dann mit seiner Frau schläft, wenn er schon mal zu Hause ist, ne, und dann schön wieder zurückgeht, ist vereitelt. Er probiert es dann nochmal, dann verwendet er Alkohol, dann macht ihn richtig betüttelt. Aber Uriah legt sich wieder hin und sagt, ich kann nicht einfach nett zu Hause übernachten, wenn meine ganzen Kumpels, mein Team da draußen im Feld liegt und nicht diese schönen Sachen haben kann. Ich gehe mal in Vers 14 weiter. Als das passiert ist, am nächsten Morgen aber schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. In dem Briefe hat er Folgendes geschrieben. Stellt Uriah vorne hin, wo am hitzigsten gekämpft wird, und zieht euch dann hinter ihm zurück, damit er erschlagen wird und den Tod findet. So stellte den Joab bei der Belagerung der Stadt, die in Uriah, an eine Stelle, von der er wusste, dass dort tapfere Gegner standen. Als dann die Städte einen Ausfall machten und mit Joab handgemein wurden, fielen manche von der Mannschaft, von den Leuten Davids, und auch der Hittite Uriah fand dabei den Tod. Zum Schluss, Vers 26. Als nun die Frau Urias den Tod ihres Mannes erfuhr, hielt sie die Totenklage um ihren Gatten. Sobald aber die Trauerzeit vorüber war, ließ David sie in sein Haus holen. Sie wurde also seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber die Tat, die David verübt hatte, erregte das Missfallen des Herrn. Wie geht's euch? Wie findet ihr die Story? Erregt es auch euer Missfallen? Ihr guckt mich so an, das ist keine Fangfrage, keine Sorge. Mir schwillt der Kamm. Ich meine, David, und das ist unser erster Punkt, wir schauen uns mal Davids Situation. David, der große König, der alles hat, Macht hat, Erfolge. Ne? Zum ersten Mal ist er nicht mit seinen Soldaten zu Felde gezogen. Ihm ist irgendwie langweilig, er geht auf den Balkon, ne, guckt in der Gegend umeinander und sieht eine Frau sich baden. Normalerweise baden wir ja nicht voll bekleidet, ne? So, und man kriegt alles zu sehen, ne, und so, ja? Man kann ja mal hingucken, hat er ja nicht absichtlich gemacht, ne? Aber trotzdem ist klar, der Weg zur Verfehlung, die Sünde, dass er Bathseba holt, ist nicht unumkehrbar, wie man so schön sagt, auch nicht alternativlos, wie man es in der Politik gerne sagt, sondern er hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, er hätte sich abwenden können. Und hätte einfach sagen, boah, machen wir nicht. Ne? Dann erkundigt er sich und kriegt die Information, sie ist verheiratet und ist die Frau eines meiner Offiziere. Oh, spätestens da sagt er, ui, das fangen wir erst gar nicht an. Die mag noch so hübsch sein. Aber was tut er? Er holt sie. Er sieht sein Vergnügen, seinen Spaß. Ist doch nur ein kleiner Moment. Aber dieser Moment zerstört so viel. Und nach diesem Moment übrigens findet auch David in seinem Leben nicht mehr wirklich Ruhe. Es ist ein kleiner Moment mit großen Auswirkungen. Davids tiefer Fall, ja, das stimmt. Wie konnte ihm das passieren? Aber merkt auch das eine, Sünde ist jetzt nicht einfach nur so ein Ding, das mal kommt und wie geht, sondern wir sehen, dass diese Sünde, diese Zielverfehlung, das war nicht, was David tun sollte. Ne? Dass da eins nach dem anderen kommt. Also daraus kann man eigentlich einen Film drehen, ist wahrscheinlich auch schon gedreht worden, weil, überleg mal, das ist Hollywood pur. Ich meine, sie wird schwanger, ist echt doof, ne? Also hätte doch auch mal ohne gehen können. Spätestens ist dann, okay, Mist gemacht, wir müssen das irgendwie klären. Wie er da rausgekommen wäre, keine Ahnung, aber er hätte ja da drauf reagieren können. Nein, was tut er? Versucht es mit Tricks, holt den Uriah her. Und versucht ihn eben dazu zu bringen, dass er nach Hause geht und dann mit seiner Frau schläft. Und dann kann man das so schön, ne, verstecken. Da ist Lüge, da ist Trickserei, da ist Missbrauch, da ist Manipulation. Ganz ehrlich aber, den Oberhammer finde ich nicht nur, dass es mehrmals versucht und es klappt nicht, weil der Uriah einfach ein super loyaler Typ ist. Er hat Werte und zu denen steht er. Aber das, was mich am meisten ärgert und frustriert und unglaublich, ich kann es nicht fassen, ist, dass David diesen Brief schreibt für den Joab. Das Todesurteil. Und Uriah, dieser brave Knopf, trägt sein eigenes Todesurteil zu Job. Das muss man sich mal geben. Stell ihn dahin, wo er erschlagen wird. Da kommt eins zum anderen. Und wenn ich das nicht unterbreche, rechtzeitig unterbreche, dann werde ich erleben, wie die Dinge sich aufhäufen und immer weiter werden. Der Weg zur Sünde ist eine rutschige Schräge. Wenn du dich einmal auf diese Seifenbahn begeben hast, ist es ganz schön schwierig, wieder runterzukommen. Und wisst ihr, seine Integrität aufzubauen, braucht ein ganzes Leben. Aber es reicht ein Moment, um sie zu zerstören. Ein Moment der Unachtsamkeit, wo ich denke, ach, ist doch nicht so wichtig, ist doch egal. David hat Buße getan. Gott hat ihn wieder angenommen. Und er hat was gelernt. Und er hat einen Psalm geschrieben, den manche von uns nicht bis zu Ende lesen und dadurch zwei wichtige Verse verpassen. Psalm 139. Und hat seine Lektion gezogen. Und er betet zum Herrn. Und auch ich habe das zu meinem täglichen Gebet gemacht oder fast täglichen Gebet. Da sagt er, Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ich wandle auf trüglichem Wege und leite mich auf ewigen Weg. Er weiß, er ist in der Lage, falsch zu liegen, Dummheiten zu machen. Er hat es erkannt. Und auch wir sollten wissen, wir sind immer in der Lage, daneben zu liegen. Sünde hat Konsequenzen. Die zweite Person in unserer Geschichte, Bathseba, das Objekt der Begierde. Ich habe wirklich alles versucht nachzulesen, was ich gefunden habe in Kommentaren und mich amüsiert darüber, wie die Kommentatoren mal auf der und der Seite waren. Hat sich drauf angelegt? Hat sie absichtlich die Badewanne rausgestellt? Das Planschbecken? Und dann noch ein bisschen so gemacht Richtung David? Wusste sie denn, dass er da rauskommt? Das kann man nicht klären. Das steht nicht da. Könnte schon sein, dass es Absicht, Koketterie war. Aber anders, ganz egal, wenn es nicht so wäre, hätte sie sich wehren können. Der König ruft nach ihr und sie hätte nicht sagen können, ich komme nicht. Ne? Und es gibt mehrere solche Geschichten in dieser Zeit, wo das deutlich wird. Und wisst ihr, was ich von ihr lerne? Und ich erlebe es schmerzlich auch immer wieder, vor allem auch in meinem dienstlichen in dienstlichen Situationen, wo du denkst, als Pastor, als Leiter einer Denomination ist doch alles irgendwie easy, alle sind geistlich, alle sind cool drauf, so, ne? Und ich erlebe, dass es mir geht wie in der Bathseba. Egal, was du tust, du machst dich schuldig. Egal, gehst du rechts rum, ist es nicht in Ordnung, gehst du links rum, ist es nicht in Ordnung. Und irgendjemand triffst du. Und es ist schmerzlich, wenn ich erkenne, manchmal komme ich da gar nicht raus und wie nötig habe ich die Gnade Gottes, dass er mir trotzdem immer wieder einen neuen Weg bahnt. Von Bathseba hören wir an dieser Stelle nichts erst viel, viel später, als es um ihren Sohn Salomo geht und merkt, sie war durchaus eine knackige und taffe Frau. Aber sie war mehr das Objekt. Kommen wir zu den dritten Freunden, sag ich mal. Ich sage, der wahre Bruder zeigt sich in der Not. Wer ist der wahre Bruder von David? Eigentlich muss ich zwei Namen nennen, die dort erscheinen. Joab und gleich kommt noch ein anderer, der heißt Nathan. Joab, auf den konnte man sich verlassen. Der hat gemacht, was David ihm sagt. Macht euch das doch mal bitte klar. Ne? David fordert ihn auf, einen seiner besten Offiziere zu opfern. Mit Absicht. Sorgt dafür, dass er tot ist. Ne? Ramm ihn eigentlich gleich einen Speer in den Bauch. Nee, aber das wird tricky so getan, als würde damit es keiner mitkriegt. Und Joab macht mit. Ist das, was wahre Bruderschaft, wahre Geschwisterschaft auch für uns in der Gemeinde ausmacht? Helfen wir beim Vertuschen, beim Wegsehen? Da geht mich ja nichts an, ich bin nicht verantwortlich. Aber es gibt auch ein anderes Beispiel. Nathan, ihr findet es im nächsten Kapitel, 2. Samuel 12, 1 bis 7. Da kommt Nathan geschickt von Gott zum König und riskiert sein Leben. Das muss man ganz klar sagen, ne? Und kommt zu ihm und David sagt, als ob alles bestens wäre. Er hat gerade einen seiner Offiziere umgebracht. Ich kann es echt nicht. So eine Coolness muss man erstmal hinkriegen. Ne? Kommt der Prophet, erzählt ihm eine Geschichte von einem armen Mann, einem reichen Mann. Der arme Mann hat nur einen Schaf und der reiche Mann hat viele. Kommt ein Besuch zum reichen Mann, dann holt er sich das Schaf von dem armen Mann. Und dann sagt er zum David, und was sagst du dazu? Und er sagt, Der Mann ist des Todes. Und regt sich auf, ne? Als ob er gut reden hätte. Ne? Und dann sagt Nathan die entscheidenden Worte: Du bist der Mann. Er sagt: Du hast alles gehabt. Gott hat dir alles gegeben. Und du nimmst dem Uriah alles, was er hat. Seine Frau, seine Zukunft, sein Leben, seine Ehre. Du bist der Mann. Und jetzt muss David sich entscheiden, wie er damit umgeht. Und er sagt: Ich habe gesündigt vor Gott. Das hat ihm das Leben gerettet. In Matthäus 18, 15 bis 17, da steht eine Stelle, ich lese sie mal aus Zeitgründen nicht vor, aber ihr könnt sie gerne nachlesen. Matthäus 18, 15 bis 17. Wenn ein Bruder sich versündigt, dann geh zu ihm hin und sag ihm das. Wenn er nicht auf dich hören mag, dann nimm noch einen Zeugen mit und geh zu ihm hin. Und wenn er einsieht, dann hast du einen Bruder gewonnen. Und wenn er dann nicht einsieht, dann bring es vor die Gemeinde, sprich, sagt der Gemeindeleiter, hier ist eine Situation. Solche Prozesse gehen länger als mal hin, her und wupp, ne? Aber ich möchte auf den einen einzigen Punkt rauskommen. Sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen für unsere Geschwister, wenn wir Dinge sehen? Oder haben wir zu sehr Angst, dass das eine Beziehungsproblematik gibt und wir dürfen da ja nichts sagen? Heutzutage sowieso nicht, ne? Wir haben ja kein Recht, wir haben ja so. Aber die Bibel sagt, tu das. Übernimm Verantwortung für die Menschen, die du liebst, mit denen du unterwegs bist. Die dürfen dir nicht egal sein. Ja, vielleicht verbrennt man sich da die Finger, aber es ist ein Versuch wert, jemand darauf hinzuweisen, du bist auf der falschen Bahn unterwegs. Komm zurück. Und es ist nicht leicht. Aber wo sind die wahren Brüder und Schwestern, die nicht wegsehen und die nicht helfen, etwas zu vertuschen? Denen die Heiligkeit Gottes immer noch etwas wert ist. Und ich will das Ding gar nicht so hoch aufhängen, aber ihr wisst selber, in unserer Gesellschaft haben wir ein Riesenthema, was Kirche anbelangt. Und es hat ganz viel genau damit zu tun, mit Wegsehen, Vertuschen, nicht darüber sprechen. Nicht die Sache zu klären. Das fällt uns auf die Füße. Vor allem, weil einer es nicht zulassen wird. Die Kirche nimmt ordentlich Schaden aktuell. Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass der Herr dahinter steckt, weil er seine Kirche reinigen will. Und dann wird er das, zulassen. Und ihn interessieren keine Meinungsumfragen, wie Leute denken, sondern er will, dass sein Volk ihm folgt. Lass mich meinen vierten Punkt noch bringen, weil mich das geärgert hat. Wir reden über David, wir reden über Bathsheba, auch Nathan kommt gut weg. Aber über wen reden wir nicht? Über den, der den wahren Schaden hat, Uriah. Uriah, das Opfer, über den niemand spricht. Über die selten Predigten gehalten werden. Na, ist er tot. Was willst du da noch berichten? Machen wir uns nichts vor. Davids Schuld hat ihm das Leben gekostet. Das ist jetzt, da gibt es keine Sündenromantik. Da war einer tot danach. Das ist keine Kleinigkeit, finde ich. Aber er ist nicht vergessen. Immerhin war er einer der 30 Helden. Tapfer, loyal, treu. Er war werteorientiert, seinem Team verpflichtet. Diese ganze Geschichte sagt, werteorientiert, aber ein bisschen ahnungslos. Ne? Aber trotzdem, er hat das gelebt, was ihm wichtig war. Wie sind wir drauf? Halten wir an den Dingen fest, die, von denen wir überzeugt sind, selbst wenn sie uns zum Schaden sind? Und sagen, wir werden uns nicht einlassen auf krumme Wege, sondern wir bleiben auf dem geraden Weg, von dem wir wissen, dass es richtig ist. Vertrauen wir, dass Gott uns einen guten Weg führt, auch wenn es scheinbar Schaden für uns gibt, dass wir trotzdem auf diesem Weg bleiben und sagen, am Ende wird Gott richten und am Ende wird er entscheiden, was recht war. Und, das ist mein letzter Punkt, bei Gott wird niemand vergessen. Habt ihr euch schon mal geärgert über die ganzen Namensregister, die es so in der Bibel gibt, wenn man die mal durchliest? Na, die überspringt beim Bibelleseplan, weiß schon. Aber es ist einfach ein Zeichen, nicht nur deren Name wurde nie vergessen, auch dein Name und mein Name wird bei Gott nicht vergessen. Es ist im Buch geschrieben. Ich lese in der stillen Zeit in Matthäus Kapitel 1 und ich hatte da schon mal drüber gepredigt, über das Geschlechterregister. Und so ist diese ganze Predigt entstanden. Ich habe über eine Stunde meine stille Zeit ausgedehnt, weil ich war auf einmal gefangen von dieser Geschichte. Und da heißt es hier in Vers 6, Isai war aber der Vater des Königs Davids. David war der Vater Salomos, dessen Mutter Bathsheba die Frau Urias gewesen war. Salomo war der Vater Rehabams, Rehabam der Vater Abias, Abia der Vater und so weiter und so fort. Uriah muss da nicht stehen, oder? Es geht um die Geschlechterfolge, wessen Vater, welcher Sohn und so weiter. Aber Gott hat ihn reingeschmuggelt. Es ist eine späte, aber doch angemessene Reaktion, sagt, ich vergesse niemand. Und ihr solltet nicht vergessen, dass diese wunderbare Genealogie von Abraham ausgehend bis hin zu Jesus auch wirklich schreckliche Geschichten beinhaltet hat. Die Sünde des Davids, sie ist nicht vergessen, aber auch Uriah ist nicht vergessen. Deswegen zum Schluss, ich hoffe, ihr seid ganz ruhig geworden, aber ich hoffe, ihr spürt das eine. Sünde hat Konsequenzen und wir sollten es ernst nehmen. Andererseits spüren wir aber auch, dass die Gnade Gottes nicht weit ist. Er ist sofort bereit zu vergeben, zu heilen, zu helfen und wenn nötig zu tragen. Denn manche Sünde hat Konsequenzen, die kannst du nicht wegmachen. Ne? So nach dem Motto, sie und er machten ein bisschen Spaß, aus Spaß wurde dann Ernst und Ernst ist jetzt 6 Jahre alt. Ne? Kennt ihr, ne? Und dann merken wir, dass Gott aus unserem Mist Dünger machen kann, aus dem was wachsen kann. Aber nur dann, wenn wir es zulassen, nur dann, wenn wir ihm erlauben, in unserem Leben aufzuräumen, die Dinge zu benennen und nicht so zu tun, als wäre alles gut. Und dass wir klar sagen, ja, wir lagen daneben. Aber Gottes Gnade richtet mich wieder auf. Das ist unsere Hoffnung. Lasst uns ehrlich sein, wir können in jeder dieser Rollen irgendwo in unserem Leben uns wiederfinden. Wir können der David sein, der die Sünde tut. Wir können die Bathseba sein, die mittendrin steckt und sagt, was soll ich tun? Egal wie ich es mache, mache ich es falsch. Wir können einer dieser Brüder sein. Sind wir Joab? Sind wir Nathan? Vielleicht sind wir aber auch der Uriah, der ungerechtfertigt, ohne Schuld die Konsequenzen von der Sünde eines anderen erleiden müssen. Egal wie. Die Lösung ist, sich Gott zu öffnen und mit ihm wieder neu einen Weg zu suchen. Seine Gnade zuzulassen in unserem Leben. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die Botschaft, die wir verkündigen. Amen. Lass mich kurz beten. Dann. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du immer einen Weg wieder neu aufzeichnest. Aber du machst nicht einfach alles weg und ungeschehen. Du benennst das, was Sünde ist. Und wir wollen es auch tun. Wir wollen nicht so tun, als wäre alles nicht so wichtig oder so bedeutungsvoll, sondern wir machen uns klar, dass wir so richtig in die Schüssel langen können. Aber wir machen uns auch immer wieder klar, dass es Wege zurück zu dir gibt. Wege der Versöhnung, Wege der Vergebung, Wege mit dir weiterzugehen. Und das ist unsere Hoffnung. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Herr, keiner wird zurückgelassen. Und ich möchte dir danken, dass du diese kleine Überraschung zumindest für mich bereitgehalten hast, beim Bibellesen da den Uriah zu finden und einfach dein Herz zu spüren, dass du, obwohl er das Opfer war, ihn nicht vergessen hast und ihm einen Namen gegeben hast und deutlich gemacht hast, er ist in deiner Hand. Und Herr, das gibt mir so viel Zuversicht für meinen Weg in diesem Leben und für den Weg von uns allen in diesem Leben. Denn Herr, wir warten hier durch uns, durch eine Gesellschaft, die von dir abgewandt ist und entdecken immer wieder diese Dinge. Und deswegen brauchen wir deine Kraft und deine Leitung. Herr, segne uns mit deiner Gegenwart und deiner Führung. Amen.